Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mit Brief und Siegel, der Podcast der Landeshauptstadt Magdeburg. Und bei mir heute ist einer der Moderatoren, und zwar Ralf. Ich grüße dich.
Hallo Tim.
Wie geht's dir?
Sehr gut tatsächlich. Ich bin extrem aufgeregt, weil ich von dem Thema, was wir heute haben, gar nicht so richtig viel Ahnung habe.
Inklusion.
Korrekt.
Ist schon erstmal schwierig, das Wort richtig auszusprechen, ja, aber es hat eine große Bedeutung für die Stadtverwaltung, sowohl intern als auch extern. Und aus diesem Grund haben wir uns, um dieses Thema mal ordentlich zu besprechen, zwei wunderbare Gäste eingeladen.
Ich bin sehr gespannt. Dann erstmal Intro ab. Und da sind wir wieder zurück. Wir reden heute über Inklusion. Inklusion bedeutet, dass alle Menschen überall mitmachen können. Es ist egal, ob jemand eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Jeder Mensch soll die gleichen Chancen haben. Inklusion ist wichtig in vielen Bereichen des Lebens. Zum Beispiel in der Schule, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Alle sollen dabei sein können und sich willkommen fühlen. Dafür müssen Orte und Angebote so gestaltet sein, dass sie für alle gut nutzbar sind. Auch die Stadt hat dabei eine wichtige Aufgabe. Sie sorgt zum Beispiel für barrierefreie Gebäude, einfache Informationen und passende Angebote. So können mehr Menschen selbstständig am Leben in der Stadt teilnehmen. Inklusion bedeutet auch, dass wir aufeinander achten und Rücksicht nehmen. Es geht um Respekt und darum, Unterschiede als normal zu sehen. Jeder Mensch ist ein Teil der Gesellschaft und gehört dazu. Es gibt aber auch Herausforderungen. Nicht alles ist sofort für alle zugänglich und manches muss noch verbessert werden. Deshalb ist Inklusion ein Prozess, an dem die Stadt und die Menschen gemeinsam arbeiten.
So, dann kommen wir zu unseren Gästen, und wie wir das in jeder Folge machen, stellen sich unsere Gäste selbstständig vor, und wir haben zwei wunderbare Damen da, und wer möchte?
Dann fange ich an. Mein Name ist Tanja Pasewald, ich bin die Behindertenbeauftragte hier in der Landeshauptstadt seit 6 Jahren und mache die Aufgabe sehr gerne, und weil ich selbst Betroffene bin, und ja, erzähl mal später weiter was.
Mein Name ist Steffi Karbe, Vertrauensperson der Schwerbehinderten, bekleide ein Wahlamt, das heißt, in der Schwerbehindertenvertretung wird man gewählt von den Beschäftigten der Landeshauptstadt. Ich mache das sehr gerne, weil das so ein bisschen zu meinen Wurzeln zurückkehrt. Ich komme aus dem Krankenhaus und war eine Krankenschwester, habe das mit Liebe und Leidenschaft gemacht, und deshalb ist mir das jetzt auch sehr wichtig, den Beschäftigten zu helfen.
Ist vielleicht ganz spannend. Frau Karbe hat jetzt gesagt, sie ist gewählt worden von den Mitarbeitern. Frau Pasewald, wie wird man Behindertenbeauftragte? Das ist dann klassische Bewerbung, oder?
Nee, ich wurde vom Stadtrat bestellt.
Vom Stadtrat bestellt?
Ja. Okay.
Alles klar. Das heißt, es gab dann sozusagen eine Entscheidungsvorlage, Drucksache nennt man das wahrscheinlich dann hier.
Man musste sich auf die Stelle bewerben, aber dann wurde man vom Stadtrat bestellt.
Okay. Das ist gut zu wissen.
Wir haben als nächstes noch eine Kategorie vorbereitet, eine Rubrik für alle Gäste, damit wir ein bisschen besser die Gäste kennenlernen. Und deswegen beginnen wir jetzt auch mit den 5 Fragen. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sehr schön. Das heißt, wir haben einmal Kaffee und einmal Tee gehört.
Mit Milch oder ohne?
Ohne Milch.
Mit Milch.
Schwarztee oder Früchtetee?
Früchtetee. Früchtetee.
Cool. Inklusion oder exklusiver Zugang?
Inklusion.
Ja, immer Inklusion.
Bestehende Gebäude anpassen oder neu bauen?
Beides. Man kann ja die alten Gebäude nicht wegreißen. Deswegen muss man sich so gut wie möglich barrierefrei gestalten. Weil Barrierefreiheit nützt ja nicht nur den Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, sondern uns allen. Wenn man die Einkaufsläden sieht, die sind alle barrierefrei. Das ist selbstverständlich. Barrierefrei zu bauen. Bei anderen Gebäuden wird das ganz oft vergessen.
Also dieses Wunschdenken kann ich teilen, aber dann müssten wir auch noch ein bisschen politisch dran arbeiten, dass die Gesetze im Baurecht so angepasst werden, dass eben Bestandsgebäude aus diesem barrierefreien Bauen nicht so rausgenommen werden.
Automatisierte Prozesse oder persönliche Beratung?
Persönliche Beratung.
Ja, persönliche Beratung.
Und obwohl, nein, ich möchte noch was dazu äußern.
Gerne doch.
Es gibt auch schöne digitale Dinge, die ich jetzt unter Automatisieren verstehen würde, ja, die man noch zusätzlich dazu nutzen kann, zu dieser persönlichen Beratung. Also eigentlich würde ich jetzt mich korrigieren wollen und sagen, ein Mischmasch aus allem.
Das Beste aus beiden Welten sozusagen.
Genau.
Sehr schön. Stimmt. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, und zwar Lisas Frage. Was würden Sie machen, wenn Sie für jeden Job das gleiche Geld bekommen würden? Also egal, man macht.
Also da kann ich jetzt aus meiner Position heraus sagen, ich habe mich irgendwann in der Stadtverwaltung beworben, habe dann auch eine Stelle im Sozialamt bekleidet, wurde dann ja gewählt, bin jetzt freigestellt. Meine Arbeit ist unabhängig von meiner Entgeltgruppe, von meinem Geld, was ich bekomme. Ich mache meine Arbeit so, wie ich das für richtig halte, immer für den Menschen, versuche das Beste rauszuholen. Für die Entgeltgruppe, die ich auch für eine kleine Sachbearbeiterstelle kriegen würde, sage ich mal. Also meins ist entgeltunabhängig.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel die Chance hätten zu sagen, ich werde Köchin, ich mache irgendwie ein kleines Café auf, wäre da was, wo Sie sagen würden, das würde ich jetzt machen? Oder ist das genau das, was Sie immer machen wollen? Also ist das, sind Sie?
Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich bin ja so ein bisschen reingerutscht in diese Wahlposition und mittlerweile sage ich, das ist der erste Job, den ich mache, wo ich wirklich jeden Morgen mit Energie, mit Innovation zur Arbeit gehe.
Wie sieht es bei Ihnen aus?
Bei mir ist es ähnlich oder ganz genauso. Also ich hole mal bei mir ein bisschen weiter aus. Und zwar, ich habe ja selber eine Beeinträchtigung und durch das Engagement meiner Eltern wurde es mir eben ermöglicht, an einer normalen Regelschule mein Abitur zu machen und den normalen Arbeitsweg einzugehen. Und dadurch konnte ich eben von Beginn an auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Beschäftigung aufnehmen und habe bei der Bundesagentur für Arbeit gelernt, um ursprünglich eigentlich Reha-Berater werden zu wollen, um eben Menschen mit Beeinträchtigung, die nicht so einen familiären starken Hintergrund hat wie ich, zu unterstützen. Dann nach 9 Jahren Bundesagentur für Arbeit wurde es mir ein bisschen langweilig und dann habe ich mich zum Teilhabemanagement beworben im Landkreis Börde. Teilhabemanagement haben wir ja auch in Magdeburg. Und die Teilhabemanager unterstützen ja den Behindertenbeauftragten in den Städten oder Landkreisen. Und ja, und dann wurde die Stelle hier als Behindertenbeauftragter ausgeschrieben. Und dann habe ich gedacht, jetzt versuchst du es. Das ist immer das, was du machen wolltest. Was verändern, Menschen, die eben nicht so eine Unterstützung haben wie ich, zu unterstützen und langfristig auch politisch was zu verändern. Ja, und deswegen ist das mein Traumjob und ja, ich mache das sehr gerne, kann auch frei arbeiten, frei entscheiden, bin, was das Thema angeht, auch weisungsungebunden, also von daher, ja. Und ich denke, man hat, auch wenn es nur kleine Schritte sind, schon viel geschafft, vor allem in den Köpfen.
Sehr schön. Sie haben das jetzt schon so wunderbar gesagt, Menschen helfen, die im Endeffekt diese Hilfe auch benötigen. Jetzt kommen wir mal zurück zu diesem Begriff Inklusion. Was ist denn eigentlich Inklusion, dass man das nochmal für unsere Zuhörer erklärt? Und ist Inklusion irgendwie nicht auch immer unterschiedlich? Oder, also es ist ja ein Wort, Inklusion. Aber ist es nicht von Mensch zu Mensch dann auch unterschiedlich?
Also ich finde, Inklusion beginnt immer bei einem selbst. Weil Inklusion bedeutet ja, wie Sie eben schon vorher gesagt haben, dass jeder dazugehört, egal wie er aussieht, was er für eine Sprache spricht oder ob er eine Behinderung hat oder nicht. Und aber Inklusion ist eben wirklich da, dass man bei sich guckt. Nehme ich meine Umwelt wahr? Nehme ich meine Mitmenschen wahr? Halte ich vielleicht jemand mal die Tür auf, weil ich sehe, hinter mir kommt jemand, der einen Rollator hat oder einen Rollstuhl hat und kriegt die schwere Tür nicht auf wegen den Türschließern oder so. Oder ein Bus oder ein Straßenbahnfahrer, der dann an der Haltestelle sieht, oh, da ist eine Person, die Unterstützung braucht beim Einsteigen und dann einfach den Bus anders an die Haltestelle fährt oder aussteigt und mithilft oder so. Da fängt ja schon Inklusion an. Das sind ja schon die Kleinigkeiten, dass man einfach darauf achtet, dass die Mitmenschen vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen. Das ist Inklusion im Kleinen.
Und ich kann jetzt nur von Inklusion in der Arbeitswelt sprechen. Also wir als Arbeitgeber der Landeshauptstadt Magdeburg versuchen natürlich, alle Menschen mit Beeinträchtigungen in die Arbeitswelt zu holen, dass sie selbstständig teilhaben können. Das ist nicht ganz so einfach immer, Weil dazu gehört natürlich auch ein Verständnis der Kollegen, der Führungskräfte, dass man eben vielleicht auch andere Wege gehen muss in der Arbeitsorganisation oder auch in der Arbeitsplatzausstattung. Und uns gelingt das aber recht gut, alle zu sensibilisieren. Und bisher haben wir vieles umsetzen können. Einiges ist natürlich nicht möglich, da kommen wir vielleicht noch drauf, weil wir eben Bestandsgebäude haben als Verwaltungsgebäude, die ja jetzt auch als Arbeitsstätten dann benutzt werden. Aber insgesamt sind wir auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg, sage ich extra, weil es immer, das ist das Leben, Menschen gibt, die denken, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, die im Prinzip einen Nachteilsausgleich kriegen, um normal, so wie du und ich, teilhaben zu können, bevorzugt werden. Und das aus den Köpfen der anderen Mitarbeitenden oder auch der Führungskräfte zu bekommen. Es ist natürlich schwierig, wenn eine Führungskraft seinem Team beibringen muss, das ist jetzt keine Bevorzugung, sondern wir machen das, damit er normal wie du und ich teilhaben kann. Das ist schwierig, in die Köpfe der anderen Menschen mit reinzukriegen.
Ich würde das Thema ganz gerne nochmal aufgreifen, weil Sie gerade gesagt haben, Mitarbeiter, wie ist denn das? Wie einfach kommt man denn ein Bürger, der eine Beeinträchtigung hat, wie einfach kann der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung werden? Also ich weiß natürlich, Frau Kabe, wir kennen uns sehr gut, einfach aus Vorstellungsgesprächen, die wir gemeinsam geführt haben, wo Bewerber auch dabei waren, die entsprechende Beeinträchtigung haben. Und in dem Moment werden sie auch zwingend mit eingeladen, um bei den Vorstellungsgesprächen mit dabei zu sein. Ist das noch eine Barriere für die Leute da draußen, sich zu bewerben? Und ist das Mindset der Leute, die hier sind, immer noch nicht so, wie es sein sollte dazu, zu dem Thema?
Also dadurch, dass die Leute oder die Menschen mit einer Beeinträchtigung sich normal bewerben müssen, auf ein normales Verfahren, hatten wir eigentlich den großen Wunsch, dass sich das alles verbessert. Deswegen machen wir auch Öffentlichkeitsarbeit in vielen Bereichen. Aber wir haben jetzt auch in einer Auswertung feststellen müssen, dass es für uns persönlich zu wenig Bewerber mit einer Beeinträchtigung gibt. Woran es liegt, können wir bis jetzt noch nicht auswerten. Da wollen wir nächstes Jahr ein Projekt mit der Fachhochschule starten. Warum? Ob wir nicht attraktiv genug sind als Arbeitgeber, ob die Leute einfach auch Ängste haben, dass sie nicht so wahrgenommen werden. Und natürlich, da brauchen wir uns nicht schönreden, haben viele Menschen Schwierigkeiten mit Menschen, die eben anders arbeiten müssen, in der Organisation, in der Arbeitsplatzausstattung, haben Ängste, dass sie, wie, also die größten Ängste sind immer, dass die Leute das nicht ansprechen. Ja, also wenn ich jetzt jemanden habe, wo die Behinderung offensichtlich ist, ja, warum soll ich den jetzt nicht sprechen? Wo liegen denn jetzt deine deine Einschränkungen wirklich? Ja, was ist denn ganz schwierig im Alltag für dich? Könnten wir dich unterstützen oder irgendwas? Das fehlt in unserer Stadtverwaltung leider noch ein bisschen. Aber wir arbeiten dran. Es ist auch vieles schon besser geworden. Viele Teams sind auch schon sehr zugänglich und haben Leute aufgenommen.
Frau Pasewald, Sie haben ja da gerade gesagt, bei Ihnen war das ein Prozess, der auch unterstützt durch Ihre Eltern relativ gut Geschwindigkeit aufgenommen hat und Sie haben dann auch Ihren Weg gut gefunden. Aber ist das auch trotzdem für die Menschen, die eine Einschränkung haben, eine Hürde, sich dann bei einer Verwaltung zu bewerben? Gibt es dort Ängste oder gibt es dort Sachen oder gibt es vielleicht einfach andere, bessere Arbeitgeber, die das mehr verstanden haben als eine Verwaltung?
Also ich denke eigentlich, die Verwaltung ist das beste Beispiel für ihn, also wäre ein gutes Vorbild für Inklusion, weil jeder könnte hier, der einfach nur eine körperliche Beeinträchtigung ist, im Büro arbeiten. Ist ja anders, wie wenn du auf der Baustelle bist. Da kann halt nicht jeder arbeiten, der eine körperliche Beeinträchtigung hat, aber im Büro mit technischen Hilfsmitteln oder anderen Hilfsmitteln wäre das ja kein Problem. Ich denke, warum so wenige Bewerbungen oder auch die Menschen sich nicht trauen, hierher zu bewerben, ist, Also ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, sobald du eine Beeinträchtigung hast, körperlich, also ich kann jetzt nur von einer körperlichen Beeinträchtigung von mir reden, dann wird das immer gleich so abgestempelt, ah, die hat eine körperliche Beeinträchtigung, die hat auch eine geistige Beeinträchtigung. Ich wurde in meinem Leben schon ganz oft angesprochen, was, sie haben Abitur? Ja, und ich denke, man unterschätzt die Menschen mit Beeinträchtigung. Da wird dann immer gleich gesagt, ach, der kann das sowieso nicht. Und es wird so immer bei den Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, immer gefragt, was kannst du denn nicht? Welche Nachteile hast du? Bei anderen Menschen wird gefragt, was kannst du gut? Aber bei den Menschen mit Beeinträchtigung wird als erstes erstmal gefragt, was kannst du nicht? Also immer dieses Negative, wieso fragen wir nicht bei allen Menschen, was könnt ihr gut? Und ich glaube, da sind dann auch die Ängste. Traue ich mir das zu, jetzt zum Beispiel bei uns in der Stadtverwaltung eine Bewerbung loszuschicken? Das war bei mir zu Hause auch, als die Bewerbung für den Beauftragten ausgeschrieben war, habe ich auch in vielen Umkreisen gesagt, das schaffst du sowieso nicht, du brauchst dich gar nicht erst bewerben. Und dann sage ich, nee, du versuchst das jetzt und wenn es klappt, dann ist gut. Und wenn nicht, dann hast du es wenigstens versucht und kannst dir nicht vorwerfen, du hast es nicht versucht. Und ich glaube, dass vielen Menschen mit Beeinträchtigung eben gesagt wird, ach, du kannst es sowieso nicht. Und die trauen sich dann einfach nicht, es einfach trotzdem zu wagen. Und das andere Problem ist, dass eben die Inklusion in den Schulen halt noch nicht so weit ist hier in Deutschland. Dass eben viele Kinder mit Beeinträchtigung auf eine Förderschule beschult werden. Und offiziell bekommt man auf einer Förderschule keinen Schulabschluss. Deswegen ist die Schulabbrecherquote in Sachsen-Anhalt so hoch, weil die Kinder, die an eine Förderschule gehen, haben keinen offiziellen Schulabschluss und somit natürlich für Arbeitgeber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht attraktiv genug. Also sobald sie in der Bewerbung sehen, sie kommen von einer Förderschule, wird die Bewerbung ganz oft zur Seite gelegt. Hier in der Stadtverwaltung, ich weiß, Frau Kabe und ich haben uns schon öfters darüber unterhalten, versuchen wir ja auch, die Jugendlichen zu motivieren, sich hier zu bewerben und ja.
Genau. Da könnte ich kurz einsteigen, ja. Das, was Frau Pasewald anspricht. Wir gehen immer einmal im Jahr in die KB-Schule, also Körperbehindertenschule am Sternsee, machen dann Bewerbertraining, weil wir das allererste Mal, als wir da mal zum Elternamt waren und unsere Ausbildungsberufe vorgestellt haben, festgestellt haben, dass das sonnengeschützter Raum ist für diese Kinder. Das ist so eine Blase, muss ich jetzt mal so deutlich sagen, weil das liegt mir so am Herzen, wo die so geschützt sind, dass wenn die dann aus dieser Blase raustreten sollten, wir hatten dann auch einen jungen Mann zum Bewerbungsgespräch, das hat mich so mitgenommen, weil der war so schockiert über das wirkliche Leben, sag ich mal. Darum gehen wir immer einmal im Jahr hin, machen Bewerbertraining mit den 9. Klassen, gehen einmal im Jahr zum Elternabend, wo die Inklusionsbeauftragte mitkommt, wo wir den Eltern auch die Ängste nehmen, wenn ihr Kind bei uns eine Ausbildung macht, wird darauf geschaut, es wird extra auch geguckt, dass die Arbeitsplätze dementsprechend, aber selbst da haben wir jetzt 2 gewinnen können in den letzten Jahren, aber eben für uns immer noch nicht ausreichen.
Ralf, wir hatten das ja auch, ne? Wir hatten 2 Schüler bei uns zum Praktikum, die Beeinträchtigungen hatten. Das war für uns auch, also erstmal war das ein wichtiges Thema, weil wir schon das Gefühl haben, dass nicht jeder bereit ist, solche jungen Menschen überhaupt ein Praktikum zu geben. Aber es war auch eine Übung für uns. Also ich glaube, man muss ja auch mit solcher Situation. Also es ist ja auch für uns Neuland gewesen, ein Praktikant, das kennt man, ein Praktikant mit Beeinträchtigung, in dem Fall war es einmal ein Rollstuhl, ne? Das ist auch wir müssen ja mit Sachen wachsen. Also ich bin ja jemand, der sagt, jeder Tag stellt dich vor eine Herausforderung, du musst dich weiterentwickeln. Und auch die Gespräche, die wir geführt haben vor diesem Praktikum mit den Eltern, also wir haben ganz bewusst den Schüler mit einem Elternteil gehabt. Und Ralf, vielleicht kannst du sagen, wie das abgelaufen ist.
Genau, also ich möchte dazu auf jeden Fall sagen, dass wir die im Gespräch schon mal abgeholt haben. Das heißt, wir haben gesagt, was sind die Aufgaben, was sind die Erwartungen. Also wir haben auch gleich gesagt, okay, wir haben jetzt keine großen Erwartungen. Nicht, dass die mit einem gewissen Leistungsdruck zum Praktikum gekommen sind, dass sie gedacht haben, okay, sie müssen jetzt hier 6, 7, 8 Stunden am Tag arbeiten. Sondern wir haben tatsächlich gesagt, okay, anhand der Stärken und Schwächen versuchen wir Aufgaben zu finden. Und haben die auch gefunden. Ich glaube, beide haben uns das, oder alle drei haben uns das Feedback gegeben, dass sie extrem viel Spaß hatten. Der eine ist zum Beispiel zum Boys and Girls Day nochmal zum Praktikum einen Tag zu uns gekommen. Oder als er in einem anderen Bereich eingesetzt war, ist er dann zum Mittagessen immer zu uns hochgekommen, weil er so viel Spaß hatte. Oder der Bruder ist dann zum Praktikum zu uns nochmal gekommen. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auf beiden Seiten, also sowohl bei den Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern, als auch bei den Führungskräften und auch auf der anderen Seite natürlich sagt, man gibt sich mal die Chance, den Eindruck mal zu gewinnen und dann zu sagen, es ist gar kein Problem, sondern klar, man muss sich einstellen drauf. Ich habe zum Beispiel auch einen Ausbilderschein. Auf sowas wird man nicht vorbereitet, ganz einfach. Aber die Dankbarkeit, die dann von der anderen Seite auch kommt, ist so groß, dass ich immer wieder sagen würde, wir machen das weiter, wir ziehen das so durch. Und wenn wir dann nur einen oder zwei von denen die Möglichkeit geben, bei uns eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu machen, dann haben alle Seiten gewonnen. Und ich glaube, dafür sollte man auf jeden Fall werben.
Und am Ende war der Unterschied zu jungen Leuten ohne Beeinträchtigung gar nicht da, weil das ist klassisch, ja. Also die wollen auch gerne daddeln, ne? Ja? Und rumzocken oder so. Und das ist natürlich ganz klar, diese jungen Menschen haben noch gar nicht den Fokus. Den müssen sie erst entwickeln. Aber dann unterscheidet sich das nahezu nicht. Und ich fand das einfach wichtig. Ich glaube, auch was ich ganz beeindruckend fand, war, wie die Eltern nach dem Gespräch einfach ein gutes Gefühl hatten. Nachdem wir wirklich uns mit denen Zeit genommen haben und das besprochen haben und sie das Gefühl hatten, hier hört jemand zu und gibt eine Chance. Ja. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ich will nochmal zum letzten Punkt bei Inklusion kommen. Inklusion heißt ja nicht, dass ich das von Anfang an haben muss. Ne? Also es kann mich ja jederzeit erwischen und auf einmal bin ich auch im Thema Inklusion körperlich, Unfall, geht ganz schnell, und aber auch psychisch. Ich meine, ich kann ja auch von meinem Job durchaus Depressionen kriegen und das ist ja dann ein Thema, wo Inklusion nachher eine Rolle spielt. Ne?
Definitiv. Also das wird unterschätzt, dass Inklusion jeden betrifft und jeden treffen kann. Ich brauche nur über die Straße gehen und dann ist mein Leben ganz anders. Oder die Corona-Zeit hat es auch gezeigt, so viel psychisch kranke Menschen, die jetzt dadurch, also unter anderem dadurch auch mehr entstanden sind. Und das sind ja, also diese psychische Erkrankungen sind ja diese nicht sichtbaren Beeinträchtigungen, wofür die Gesellschaft noch weniger Verständnis hat. Die sagen ja dann sowas, ach, stell dich nicht so an. Steh auf, ist doch alles nicht so schlimm. Aber jemand, der Depression hat, man kann sich halt nicht reinversetzen, wenn man keine Depression hat. Und für die nicht sichtbaren Beeinträchtigungen ist das ja noch schlimmer wahrnehmbar. Also für die Menschen, dass sie eben akzeptiert werden mit ihren Beeinträchtigungen, um teilzuhaben.
Genau. Bei der Teilhabe ist natürlich noch wichtig, wir haben jetzt gesagt, am Arbeitsplatz die Teilhabe, aber grundsätzlich ist natürlich auch die Frage, wie kommen wir denn überhaupt in die Gebäude, wie kommen wir in öffentliche Gebäude, wie engagiert sich die Stadt da nach außen und nach innen, weil das möchte ich nochmal ganz klar sagen, wir haben sie ja nicht ohne Grund eingeladen, wir wollen ein bisschen beleuchten, okay, was macht die Stadt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadt, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und wie sieht das da im Bereich Gebäude, Zugänglichkeit von Räumen, von öffentlichen Gebäuden aus?
Ich würde mal intern anfangen. Unsere Verwaltungsgebäude sind ja auch Arbeitsstätten. Unsere Verwaltungsgebäude sind zum großen Teil Bestandsgebäude. Das heißt, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, baurechtlich sehr schwer barrierefrei zu gestalten, weil das Baurecht eben nichts hergibt, dass es wirklich ein Muss gibt, um das barrierefrei zu machen. Das heißt, wir aber als Schwerbehindertenvertretung können dann immer ansetzen, wenn wir einen Mitarbeiter haben mit einer Beeinträchtigung, dürfen wir die Arbeitsstätte so anpassen, mit dem Integrationsamt zusammen, mit anderen Fördermittelgebern, dass derjenige eben normal teilhaben kann. Deshalb mein größter Wunsch, mal jemand auch wirklich mit so einer körperlichen Beeinträchtigung als Auszubildenden Weil ein Auszubildender muss die Möglichkeit haben, in allen Bereichen auch mal reinschnuppern zu dürfen. Und erst dann können wir intern ansetzen, die Arbeitsstätte anzupassen. Und extern, da kann Frau Pasewald bestimmt was zu sagen. Also es ist sehr schwierig. Unsere Bestandsgebäude können wir als Schwerbehindertenvertretung nur mit jemandem anpassen, wenn jemand auch wirklich vor Ort ist.
Gibt es da mittlerweile nicht irgendwie, ich sag mal, es gibt ja so Exoskelette heißen die, glaube ich, ja, wo man, sag ich mal, leichtere Sachen tragen kann. Kann man das nicht umdrehen und auch mal Menschen in einer Situation mit so einem Skelett also, oder mit so einem Anzug geben, um dass die auch mal merken, wie das ist?
Da treten sie offene Türen bei mir ein. Wir hatten einmal zum Gesundheitstag, was ich nicht als passend empfunden habe, aber ich wollte einfach mal den Fuß in der Tür haben, die Bildungsfachkräfte der Fachhochschule mit eingeladen, damit die Leute auch mal sehen, wie ist es, wenn ich in Brailleschrift schreibe, wie ist es, wenn ich mit dem Rollstuhl über den Rasen fahren muss. Und mein großes Ziel ist es vielleicht noch, bis ich, ein paar Jahre habe ich, ich habe bestimmt jetzt noch ganz viele Jahre, wenn die Bundesregierung das Rentenrecht ändert, also ein Inklusionstag. Ja, wir haben einen Gesundheitstag für die Mitarbeitenden, aber mein großes Ziel wäre es, einen Inklusionstag zu gestalten, wo man so eine Dinge, nämlich so einen Altersanzug, wie fühlt man sich, wenn und mit umsetzen kann. Aber, da kommen wir bestimmt noch drauf, das liegt auch ein bisschen an unserer haushalterischen Lage.
Sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber wie sehen Sie das?
Ähnlich. Also, wie habe ich den Faden irgendwie so ein bisschen verloren? Es ging um Gebäude. Also wie gesagt, Frau Kappe macht ja die Verwaltungsgebäude und ich bekomme als Behindertenbeauftragte alle Bauprojekte auf den Tisch, außer die Einfamilienhäuser, und muss sie auf Barrierefreiheit prüfen. Das geht von der Bauakte an, dass man die Baupläne prüft, ob die Richtlinien, die jetzt noch ein bisschen doch in unserer Bauordnung des Landes verankert sind zur Barrierefreiheit, auch umgesetzt werden. Und es ist ja immer sehr spannend, weil man dann auch große Diskussionen mit Architekten führt, weil die Architekten haben immer noch nicht so ein Gespür für diese barrierefreies Bauen, weil die das auch nicht im Studium haben. Nur Architekten, die sich dann privat so ein bisschen dafür interessieren, achten da auch mehr drauf, aber es gibt so viele Architekten, wo man dann noch wirklich über alles diskutieren muss. Und wie gesagt, ich prüfe die Baupläne, schreibe dann eine Stellungnahme, die der Bau, den Bauantrag, also der Baugenehmigung dann mit integriert wird. Und dann rufen dann eben Architekten an und diskutieren, muss ich das und das und das wirklich umsetzen? Das war doch sonst aber nie so und warum und so. Und ja, sowas halt. Und dann geht's bis zur, also wenn es jetzt um Bauprojekte geht, die Stadt umsetzt, wie Grundschulbauen oder Hyperschale, bin ich dann auch zu Baubegehungen auf der Baustelle mit dabei. Und dann wird dann schon in der Bauphase geguckt, wird alles ordnungsgemäß umgesetzt oder habe ich noch was zu kritisieren. Das Bauamt ist da auch sehr dankbar immer über mein Feedback und wenn wir zum Beispiel so eine Grundschule begehen und ich bin immer so ein, ich achte immer auf Türen und wie schwer die sind, weil die sind extrem schwer mit den Türschließern und ich sage immer, wenn es möglich ist, was den Brandschutz betrifft, solche Türschließer einzubauen, die eben leichtgängig aufzumachen sind, dass darauf geachtet wird und dann öffne ich da die Tür und dann sage ich, nee, die ist zu schwer. Und dann sagen sie dann immer, naja, wenn Frau Pasewald mit ihrem Rollstuhl da nicht durchkommt, dann kommt auch ein kleines Grundschulkind da nicht durch. Also muss die Tür dann noch angepasst werden und sowas alles. Genau.
Kurz zum Verständnis. Das heißt aber nicht, wenn man jetzt privat ein Mehrfamilienhaus baut, das ist nicht ihr Thema, das kriegen sie nicht. Sondern wenn die Stadt sozusagen, ich mache mal ein Beispiel, das neue Gymnasium, das Willy-Brandt-Gymnasium, was ja gerade gebaut wird, das haben Sie auf alle Fälle mitbekommen zur Prüfung.
Ja, mitbegleitet. Genau. Ich kriege alle Gebäude auf dem Tisch, wo mehr als zwei Wohnungen drauf sind. Weil ab mehr als zwei Wohnungen ist der Bauherr verpflichtet, mindestens eine Wohnung barrierefrei zu bauen. Und sobald der Bauherr, egal ob es eine Privatperson ist oder öffentlich, ein Haus mit mehr als zwei Wohnungen baut, kriege ich das auf den Tisch.
Ich hätte jetzt nur eine Frage für mich als Interesse. Du machst ja, wir duzen uns natürlich, du machst ja die Stellungnahmen für diese ganzen öffentlichen Gebäude. Gibt das Baurecht das dann her, dass sich der Bauherr auch daran hält? Oder ist es auch oft so, dass sich nicht an deine Stellungnahmen gehalten wird?
Nee, der muss sich dran halten. Da habe ich auch einen guten Rückenwind vom Bauamt. Die Kollegen sagen dann, ja, der Bauherr will hier diskutieren und stellt noch einen Antrag auf Abweichung. Nee, aber wir ziehen das ja durch, weil es steht ja im Baugesetz drin, wir machen das. Und wenn er das nicht macht, dann muss er noch Strafe zahlen. Also das ist eben ein gutes Zusammenarbeit zwischen dem Bauamt, den Mitarbeitern da und mir.
Super interessant. Das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass das Teil der Arbeitsplatzbeschreibung sozusagen ist. Wie sieht denn der Alltag sonst noch aus? Also welche Aufgaben liegen denn sonst noch bei Ihnen?
Also das mit dem Baugebäuden ist nur ein Teil. Natürlich werde ich an anderen Bauprojekten wie Haltestellen auch beteiligt. Da gibt es ja den Magdeburger Standard und bin da auch sehr oft im Austausch mit der MVB. Auch als die neuen Straßenbahnen, bevor die gekauft wurden, wurde ich mit einbezogen. Die große Herausforderung ist halt, dass jede Beeinträchtigung andere Bedürfnisse hat. Und alle auf einen Hut, in einen Hut zu bekommen, oder ist schwierig. Deswegen muss man Kompromisse machen. Und am Ende gibt's immer leider wer, der immer meckert, wo man schon immer versucht, das Beste für alle rauszuholen. Aber es gibt halt, muss halt Kompromisse geben. Ein Beispiel ist auch immer die Bordsteinkanten. Ein Rollstuhlfahrer braucht einen Null-Bordstein, also ganz nach unten. Aber beim Blinden, also Menschen mit Sehbeeinträchtigung, braucht einen hohen Bordstein. So, und dann haben wir als Kompromiss, dass wir sagen, okay, 3 Zentimeter Bordstein. Das spürt der Blinde noch mit seinem Sehstock. Und der Rollstuhlfahrer kommt aber noch über die Kante. Und so ist eben dieser Kompromiss, den man eben eingehen muss, weil unser öffentliches Leben muss ja jeder klarkommen und jeder muss auch ein paar Kompromisse eingehen. Ja, das sind so, also was die Haltestellen angeht eben. Und sonst bin ich in ganzen Konzepten in der Stadt mit beteiligt. Also Radwegekonzept, Tourismuskonzept, also alle möglichen Konzepte, weil ja immer Inklusion und Barrierefreiheit mitgedacht werden muss.
Ich muss mal auf die Gebäude zurückkommen, weil mir das immer manchmal auffällt. Es gibt ja oftmals auch bei uns in einem Gebäude im Katzensprung einen Rollstuhl, also für die Rollstuhlfahrer einen Lift. Ja, aber den kann ich gar nicht selbst bedienen als Rollstuhlfahrer, sondern muss immer jemand kommen mit einem Schlüssel. Das kann ja nicht Inklusion sein, oder? Nee,
also wir versuchen, also wir haben ja das kommunale Gebäudemanagement, was unsere Verwaltungsgebäude, sag ich mal, an uns vermietet, die dafür auch zuständig sind. Und als Schwerbehindertenvertretung haben wir uns das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Wir gehen jedes Jahr in ein Verwaltungsgebäude mit der Landesfachstelle für Barrierefreiheit, um prüfen zu lassen, wo sind da die Mängel. Diesen Bericht schicke ich dann immer offiziell dem Objektleiter von diesem Gebäude zu, in der Hoffnung, dass minimale Dinge, die mit wenig Geld gut gemacht werden könnten, umgesetzt werden. Wir können da auch ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also der Objektleiter des Bauamtes hat auf alle Fälle, früher hatten wir den Briefkasten oben an der Treppe. Wenn da jemand jetzt die Post fürs Bauamt einstecken will, wie soll der jetzt da die Post die Treppe hoch? Also jetzt wurde der Briefkasten nach unten gesetzt. Hinten hat das Bauamt eine Rampe, wo die Neigung so hoch ist, dass ein Rollstuhlfahrer nur mit dem Geländer sich mit ran hochziehen kann. Das Geländer haben sie jetzt auch installiert. Also das KGM ist in Bezug auf die Haushaltsmittel schon auch engagiert, muss man mal so sagen, was sie jetzt erstmal umsetzen können. Dieses Jahr ist das Gesundheitsamt dran, im Sozialamt waren wir auch. Da hat es weniger Früchte getragen, aus welchen Gründen auch immer. Da ist immer mein Negativbeispiel, Frau Pasewald kennt das. Das Behinderten-WC ist unten und hat oben an der Tür so ein Kärtchen besetzt oder nicht besetzt. Nun stellen Sie sich vor, Sie sind als Rollstuhlfahrer vor der Toilette und sollen dann oben umdrehen, ob besetzt ist oder nicht besetzt ist, weil man es von innen nicht richtig schließen kann. Also es sind so Kleinigkeiten, wo man sich fragt, warum kann man das nicht einfach ganz leicht ändern?
Ganz leicht ändern. Und ich habe es auch gerade schon richtig gesagt, die Frage ist oft auch eine Frage des Geldes. Die Wünsche sind da, die Ideen sind da und auch die Feststellung dessen, was geändert werden muss, gibt es oft schon an vielen Stellen. Die Frage ist aber, wie können diese, auch das Wort Kompromisse ist gefallen, wie können diese Anforderungen, also Denkmalschutz, Budget, Barrierefreiheit, wie können die verbunden werden und an welchen Stellen kollidieren die oft? Also wo sind da die großen Hemmnisse?
Also in meiner Arbeit habe ich das große Glück, dass der Arbeitgeber unserer Inklusionsbeauftragten ein eigenes Budget aus Fördermitteln installiert hat, sage ich mal. Und somit können wir aus diesem Fördermittelkonto natürlich alle Arbeitsplatzausstattungen, also aus dem Vollen schöpfen, möchte ich mal so sagen, so dass wirklich jeder teilhaben kann bei uns im Arbeitsleben und dass wir da nicht so die finanziellen Engpässe haben. Das nächste ist natürlich, dass meine Arbeit auch daraus besteht, aus Öffentlichkeitsarbeit, wie wir schon gesehen haben, an Schulen zu gehen, Gesundheitstag zu stehen und, um eben auch Menschen darauf aufmerksam zu machen, kommt, bewerbt euch, wir sind ein guter Arbeitgeber. Das ist dann natürlich schwierig, für eine Öffentlichkeitsarbeit braucht man gewisse Dinge, die jetzt vielleicht eingekürzt werden. Dann machen wir jedes Jahr eine Mitarbeiterversammlung für Schwerbehinderte, das ergibt sich aus dem Gesetz, die von Jahr zu Jahr auch immer besser besucht ist, muss man sagen. In diesem Jahr waren wir im Rathaus, haben wir auch evaluiert, dass das Rathaus so viele Barrieren aufgezeigt hat, dass das nicht der auserwählte Veranstaltungsort bleiben kann, um eben Kosten zu sparen. Fand ich jetzt, also ich hätte das auch nicht so gedacht, fand ich im Nachgang ein bisschen schade, weil das unsere Veranstaltung ein bisschen abgewertet hat aufgrund der Kosten. Also die Akustik war, die haben an ihren jemand mit der Hörbeeinträchtigung ist da überhaupt nicht klargekommen. Jemand, der eben wirklich körperlich beeinträchtigt war, da waren die Wege zur Toilette so weit, dass, das tat mir dann schon leid. Also, aber da fängt es dann eben an, mit den Haushaltsmitteln zu gucken. Dann habe ich natürlich beeinträchtigte Menschen, da muss man das über den ganzen Tag machen, weil wir brauchen Pausen. Und dann gibt es natürlich auch Einschränkungen, wo man gucken muss, sind die ausreichend mit Trinken versorgt oder auch mal einen kleinen Imbiss zwischendurch. Das sind natürlich alles Dinge, die sicherlich in so einer Haushaltslage schwierig sind, mit zu investieren.
Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe ein kleines Budget, um eben Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Dazu gehören eben auch Aktionstage. Wie heute ist zum Beispiel Protesttag für Menschen mit Behinderung, der 5.5. Oder der 3.12. ist der Internationale Tag für Menschen mit Behinderung. Und da plane ich eben auch so Aktionstage, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und das war halt immer jetzt die Jahre immer schwieriger, weil eben das Budget immer kleiner wird. Oder eben, wenn Haushaltssperre ist, kann komplett weg ist. Und dann kann man halt gar nichts mehr für die Öffentlichkeit gestalten. Und was mich betrifft, ist es auch schwierig, ich bin so ein Alleinkämpfer. Ich habe kein Team hinter mir und mein Aufgabenfeld ist so breit, dass man gucken muss, wo ist das, der Flächenbrand, was machst du jetzt als nächstes? Und hast leider nicht so die Zeit, um gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also ja, aber das betrifft eben auch dem finanziellen Haushalt. Eine weitere Hilfe als Stelle wäre sehr hilfreich, wenn man nicht allein Kämpfer ist.
Jetzt haben wir das ein bisschen auch vielleicht von einer negativen Seite betrachtet, aber wo funktioniert Inklusion in Magdeburg Ihrer Meinung nach besonders gut? Gibt es dort Beispiele, wo Sie sagen, jawohl, da machen wir es gut?
Also ich kann nur von Arbeitgeberseite sprechen. Wir wurden ja auch ausgezeichnet vom Land als inklusiver Arbeitgeber. Also wir schaffen das schon sehr gut, wenn sich dann Menschen mit Beeinträchtigung für eine Ausbildung bewerben. Das war mit allen Nachteilsausgleichen, die auch bis zum Ausbildungsabschluss, die kriegen einen guten Einsatzort. Die Menschen mit Beeinträchtigung werden in der Arbeitsorganisation so gut angepasst, dass sie wirklich teilhaben können. Also das ist wirklich alles positiv und aus meiner Sicht kann ich auch nur sagen, ich bin ja auch weisungsunabhängig und auch so Alleinkämpfer. Ich habe zwar noch Stellvertreter, aber eigentlich, dass unsere Verwaltungsspitze da schon wirklich auch ein Augenmerk hat, dass das auch wirklich alles funktioniert und dass wir als Arbeitgeber auch wirklich inklusiv sind und uns da aber auch noch verbessern können.
Ja, Verbesserungspotenzial gibt es immer. Inklusion ist noch ein langer Weg und wird auch nie enden, weil sich immer weiterentwickelt. Inklusion beginnt in den Köpfen und muss auch wachsen. Deswegen muss man schon bei den kleinsten Inklusion leben. Und deswegen hatte ich gemeinsam mit der Kinderbeauftragten und den örtlichen Teilhabemanagern und den Beteiligungskoordinatoren 2021 die Projektgruppe Gemeinsam Spielen in Magdeburg gegründet, wo wir inklusive Spielplätze in Magdeburg bauen, also angefangen haben. Und vor 3 Jahren haben wir dann, also im Prinzip der Stadtgartenbetrieb baut ja die schönen Spielplätze hier. Und sie waren aber, das Thema Inklusion war immer noch nicht so in den Vordergrund gerückt bei den Spielplätzen. Und da haben wir eben 2021 angefangen zu sagen, beziehungsweise das war so ein persönliches Thema für mich, weil ich habe einen Sohn, der wird 6 Jahre alt. Und als der klein war, ich bin nie mit auf den Spielplätzen gekommen, weil als Rollstuhlfahrer musste er immer daneben stehen. Und dann habe ich mich gefragt, wo sind denn eigentlich die Kinder mit Beeinträchtigung? Warum sieht man keine Kinder mit Beeinträchtigung auf dem Spielplatz? Und dann habe ich mich mit der Kinderbeauftragten zusammengesetzt, weil die ja schon länger hier in der Verwaltung war. Und gefragt, ich finde dazu überhaupt nichts. Wieso gibt es denn keine Inklusion bei den Spielplätzen? So, und so ist das eigentlich entstanden. Dann haben wir uns mit dem Stadtgarten zusammengesetzt und Kooperation gemacht. Und wie gesagt, vor 3 Jahren wurde der erste inklusive Spielplatz aufgebaut oder eröffnet. Und das Ziel unserer AG ist, dass mindestens ein Spielgerät von jedem Kind bespielbar ist auf dem Spielplatz. Also es muss nicht komplett inklusiv sein, weil ja halt jeder auch eine andere Beeinträchtigung hat oder auch die Oma mit dem Rollator möchte ja auch mal ihr Enkelkind begleiten oder die Mutter im Rollstuhl oder so. Oder auch einfach nur mit dem Kinderwagen, betrifft auch jeden. Und und jetzt ist es halt so, dass ich eben durch diesen Prozess eben beim Stadtgartenbetrieb, wenn ein neuer Spielplatz gebaut wird, geplant wird, eben ich mit in den Vorauswahlen dabei bin, zu entscheiden, welcher Projektgeber, der sich seinen Spielplatz da vorstellt, zum Thema Inklusion darf ich mit beitragen und werden wir beteiligt. Ja, genau.
Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, Leute auch mitreden zu lassen, die da betroffen sind, weil die es einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Ich kann mich auch nochmal an unseren Praktikanten erinnern. Wenn ich mich recht erinnere, Ralf, hatten wir ihm ja so ein Thema gegeben, so wie ist das mit dem Falschparken, also mit dem Falschparken auf Behindertenparkplätzen. Kann man das irgendwie besser tracken? Ja? Kannst du dich noch daran erinnern, was wir ihm für eine Aufgabe gegeben haben? Ich glaube, es ging darum, dass wir Sensoren, wir haben ja so Sensorenprojekte in Magdeburg, wo auf dem Parkplatz ein Sensor ist, der erkennt, ob der besetzt ist oder nicht. Ja, dann weiß man zum Beispiel für Tourismus, der Camping-Karawanenplatz ist besetzt und da brauche ich jetzt nicht hinfahren. Und die Idee war, wie schafft man es, zu erkennen, dass dort wirklich jemand draufsteht, der auch einen entsprechenden Ausweis vorzuweisen hat. Also kann man zum Beispiel mit einer Chip-Technologie im Kennzeichen etwas einbauen, was mit dem Sensor kommuniziert. Und wenn ich eben ein Fahrzeug habe, was das nicht hat, dann gibt es eben das Signal, da steht jemand drauf, aber der hat eben keinen Sensor, der sagt, ich habe einen entsprechenden Ausweis. Und dass dann die Politessen viel, viel schneller da sein können und sagen können, okay, und jetzt wirst du auch bestraft dafür. Weil ich meine, das ist ja eine Unart, dass Menschen auch auf Supermärkten, Parkplätzen, ärgert mich tierisch, sich dann da hinstellen und ich mir mal frage, was hast du denn jetzt für eine Beeinträchtigung? Sieht gar nicht so aus. Jetzt muss man sagen, sieht man nicht immer, aber trotz dessen haben die meistens auch nicht mal einen Ausweis drunter zu liegen. Das finde ich schon sehr, sehr frech.
Also wenn das umgesetzt wird, da würde ich mich drüber freuen.
So schwer ist das, glaube ich, nicht. Es muss nur wieder Geldgeber geben, ne? Das ist das Problem. Also ich glaube, vielleicht ist es auch ein Projekt, was wir mal beim MID anfragen sollten, weil wir schon ein bisschen Erfahrung mit der Thematik haben. Aber das muss halt auch damit beginnen, dass der Ausweis nicht nur in Papierform ins Auto gelegt wird. Weil das nutzt mir nicht. Das ist ja nur eine visuelle Komponente. Ich muss irgendeine technische Funktion schaffen, dass etwas miteinander kommuniziert. Aber ich sag mal, in der heutigen Zeit muss das möglich sein.
Genau, aber da zeigst du ja, also allein an dem Beispiel merkt man ja schon, es ist eine Idee, es klingt erstmal super easy und dann merkt man, wenn man über die Themen nachdenkt, erstmal, okay, wie komplex ist das denn eigentlich? Wen muss ich alles beteiligen? An welchen vielleicht auch digitalen Hürden scheitere ich? Also wo ist auch der Prozess vielleicht nicht barrierefrei? Wo habe ich eine Papierakte, wo habe ich einen Papierausweis und bräuchte es aber eigentlich digital? Dann kommt Datenschutz, Datensicherheit. Also wir merken, es sind viele gute Ansätze dabei und was ich jetzt auf jeden Fall auch rausgehört habe und was ich sehr positiv finde, ist der Ansatz der kleinen Schritte, also Quick Wins sozusagen, dass ich immer schaue oder dass Sie immer schauen, wo können wir kleine Erfolge erzielen, mit denen wir auch nach außen gehen können, mit denen wir den Leuten draußen zeigen können, wir machen das für euch, wir sind für euch da. Wenn ihr uns Input gebt, dann setzen wir das auch um. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und was auch ein sehr gutes Zeichen ist, sind immer witzige kleine Anekdoten. Vielleicht fällt dem einen oder anderen hier im Raum noch eine lustige Geschichte aus dem Amt ein oder aus dem Arbeitsalltag oder eine positive Geschichte, wo sie sagen, okay, das ist etwas, was ich gerne nach draußen mal sagen würde. So kann es auch laufen.
Also was Lustiges?
Was Lustiges? Ich überlege gerade, so viel Lustiges haben wir nicht.
Also lustig kann ich jetzt auch nicht erzählen, aber ich bin jetzt wieder bei meinen Bauprojekten. Da muss ich jetzt wirklich, wirklich mal die Mitarbeiter aus dem Bauamt wirklich loben. Und zwar, als die Sturmbrücke gebaut wurde, kam ein Mitarbeiter auf mich zu. Und zwar ging es da um das Blindenleitsystem auf der Brücke. Auf der Brücke konnten ja keine Gehplatten verlegt werden, da ist ja Eisen. Ja, wie macht man da ein Blindenleitsystem drauf? Und die Mitarbeiter hatten die innovative Idee, dass sie sagen, sie nehmen die Farbmarkierung auf Straßen, weil die sind ja so gerippelt, und daraus basteln wir Blindenleitsysteme und haben mich dann gefragt, ob wir das so machen können, weil laut DIN darf man das ja nicht. Und dann, weil ich ja selber nicht erblindet bin, habe ich mich dann mit dem Blindenverband in Verbindung gesetzt und da habe ich auch immer so einen netten Kollegen, den ich anrufen kann und sage, wir haben jetzt wieder ein Projekt, da müssen wir mal testen, ob das auch in der Praxis funktioniert. Und dann haben wir uns an der Baustelle der Strombrücke getroffen und dann hatten sie da Platten vorbereitet, wo sie die Blindenleitsysteme aufgemalt haben mit dieser bestimmten Farbe, die so ribbelig war. Und dann bin ich da mit dem Rollstuhl rüber und der Kollege mit seinem Blindenstock hat das dann noch alles ertastet, auch mit der Hände, ob das denn alles funktioniert. Und dann haben wir uns 14 Tage später getroffen, haben so eine größere Fläche als Testprojekt gemacht und dann haben wir gesagt, okay, das können wir so umsetzen und jetzt, wenn ich über die Strombrücke fahre, also ich bin eher Autofahrer, dann sehe ich das immer und denke mir so, ja, wenn Menschen engagiert sind, dann kann man auch Lösungen finden, die vielleicht nicht gesetzlich festgeschrieben sind, aber die im Alltag funktionieren.
Mir ist jetzt doch noch was Lustiges eingefallen, aber eigentlich eher selbstkritisch. Als ich meine Funktion als Vertrauensperson aufgenommen habe, gibt ja das Gesetz her, dass man eine Mitarbeiterversammlung für Schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeitende ausrichtet. Und das war mir ein großes Anliegen zur Öffentlichkeitsarbeit, auch mal die Mitarbeitenden zu sehen, die vielleicht nicht persönlich bei mir vorsprechen und einfach auch mal bekannter zu werden und Themen anzuschneiden, einfach zu sensibilisieren. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich von Inklusion null Ahnung habe, weil ich habe diese Mitarbeiterversammlung damals noch im AMO, weil Corona-Zeiten musste man noch mehr Abstand halten, gemacht. Nach meiner Einschätzung 4 Stunden ausreichend, 5 Themen reingeknallt, Pausen nicht bedacht. Und da erinnere ich mich immer gerne zurück, weil das war für mich so eine Lehre. Also das würde mir heute nicht mehr passieren, aber im Nachgang habe ich gedacht, du bist so unbedarft da reingegangen. Ist doch logisch, da sind Menschen mit Beeinträchtigungen, manche haben eine psychische Beeinträchtigung von der Konzentrationsspanne. Und es war so überlagert, dieses Programm, haben wir natürlich in den Folgejahren, deswegen haben wir jetzt auch einen ganzen Tag immer dran gearbeitet. Aber da kann man mal sehen, dass dieses Thema muss man wirklich lernen, so wie Sie damals, wie wir vorhin auch gesagt haben, man muss es einfach lernen. Und wenn ich jetzt darauf zurückschaue, kann ich drüber lachen. In dem Moment fand ich es nicht so lustig, weil ich mich über mich selbst geärgert habe, dass ich im Vorfeld so wenig Reflexion hatte zu diesem Thema.
Perfekt. Das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss für das Thema, dass man quasi sich selbst auch das nicht übel nimmt, wenn man vielleicht, also vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, wenn man dann selber mitbekommt, okay, in dem Moment habe ich vielleicht gar nicht an Inklusion gedacht oder dass man in Alltagssituationen erst im Nachhinein reflektiert, okay, vielleicht hätte ich da selber mal was ändern können, vielleicht hätte ich mal helfen können oder eine Hürde, die man selber mitbekommt oder sieht und dann sagt, ah, okay, warum ist die Hürde überhaupt? Und ich glaube, wenn dieses Denken beginnt, dann ist das ja schon der erste Schritt Richtung Inklusion. Erster Schritt Richtung Ende der Folge würden wir jetzt machen mit dem Rezept der Woche. Also wir fragen jede Woche noch unsere Gäste, ob sie spontan ein Rezept haben, das sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen. Vielleicht entweder das Lieblingsessen oder ein Rezept, was sehr gut funktioniert. Genau. Gerne.
Also ich bin ja noch, ich esse sehr gerne Senfeier. Und
cool.
Meine Kinder, die haben mich nach meinem Rezept gefragt, weil sie das immer besonders lecker fanden. Und dann musste ich mich outen, dass ich das so ganz total einfach mache, weil ich einfach nur eine Gemüsebrühe nehme für die Soße, Senf, Schmand und dann süß-sauer abschmecke und die Eier reinhaue, auf Deutsch gesagt. Und dann haben die gesagt, um Gottes Willen, so einfach ist das. Und ich musste es aufdecken, wo ich jahrelang so für angehimmelt wurde, dass das ja so schwierig aussah. Und das ist so mein ganz einfaches Rezept für junge Menschen.
Also Ei à la Carbe gibt es dann nachher in den Shownotes.
Ist auch lecker. Senfeier ist sensationell.
Muss ich wohl zu Hause auch mal wieder machen.
Ich bin auch ganz klassisch, ich liebe Nudeln mit Tomatensauce. Und deswegen ist das auch immer sehr praktisch bei Kindern, die lieben das auch. Deswegen gibt es bei uns sehr oft Nudeln mit Tomatensauce. Und ja, jeder hat ja sein eigenes Rezept bei Nudeln mit Tomatensauce. Bei uns kommt sehr viel Knoblauch ran, schon von Beginn an. Da habe ich gesagt, das Kind muss lernen, dass es Knoblauch ist. Ja, von daher viel Knoblauch und wenig Zucker und ja, natürliche. Also wenn wir jetzt im Sommer genug Tomaten haben, machen wir auch aus den Tomaten die Tomatensauce. Aber es geht leider nur, wenn wir genug Tomaten aus dem Garten haben.
Das ist ja fast eine Religion, ne? Also Kinder und Tomatensauce, würde ich sagen, 80% mit Ketchup, ist für mich ganz schlimm. Geht nicht. Ist für mich keine Tomatensauce, aber viele machen das so. Und wenn dann bei uns zum Beispiel, wo es das nicht gibt, Kinder kommen, die das so kennen und es gibt, dann gucken die erstmal. Weil jetzt ohne Ketchup? Ja, ohne Ketchup.
Genau, ohne Ketchup.
Sehr schön. Dann bleibt uns eigentlich nur noch einmal Dankeschön zu sagen. Also nicht nur heute, dass sie sich beide die Zeit genommen haben, überhaupt bei uns zu partizipieren, sondern tatsächlich generell für ihre Arbeit. Also dass sie mit so viel Einsatz und Herzblut für die Mitarbeiterinnen, für die Bürger, für alle in der Stadt arbeiten. Und genau, ich glaube, das wird auch viel zu selten honoriert, deswegen von mir auf jeden Fall nochmal ein riesiges Dankeschön und Sie dürfen gerne nochmal mit ein paar letzten Worten, vielleicht nochmal mit einem Ausblick oder Wunsch dann die Folge verlassen.
Also mein Wunsch ist, ich habe ja schon gesagt, ich habe ein Wahlamt, in diesem Jahr sind die Wahlen, werde mich auch wieder aufstellen lassen, dass ich natürlich wieder gewählt werden kann, um alle meine Vorhaben, Projekte weiter zu begleiten und auch abzuschließen. Besonders liegt mir natürlich am Herzen, rauszufinden, warum sich so wenig Menschen mit Beeinträchtigungen bewerben, auch für die Ausbildung und meinen Inklusionstag vielleicht irgendwann mal gestalten zu können.
Ja, und bei meiner Arbeit, ich hoffe, dass die Inklusion weiter voranschreitet in Magdeburg, dass es selbstverständlicher wird, auch mich zu beteiligen, dass man nicht vergessen wird, dass das Thema nicht vergessen wird und dass es noch mehr an Wichtigkeit gewinnt, auch in schwierigen Haushaltsjahren.
Dann nochmal vielen Dank. Ich glaube,
eins hatte ich noch vergessen, okay. Was für meine Arbeit das Wichtigste ist, natürlich die schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeitenden, dass ich für die immer ein offenes Ohr habe, dass sie mit jedem Belangen kommen können zu mir und dass ich hier dann auch nochmal in dem Podcast sagen darf, da einfach danke, weil die Wertschätzung wirklich über die Leute zurückkommt.
Ich glaube, das Menschliche ist ein wichtiger Faktor. Wir sagen danke. Wir hoffen, dass diese Podcast-Folge auch für Sie eine Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit war oder ist und dass viele Menschen das hören und sich auch mit der Thematik ein bisschen mehr beschäftigen, weil es lohnt sich aus meiner Sicht, sich damit zu beschäftigen, auch wenn es eigentlich für viele von uns nichts mit dem Alltag zu tun hat, aber es sollte etwas mit dem Alltag zu tun haben. Wir haben das vorhin sehr schön besprochen, dass jeder irgendwann auch in der Zukunft mit einer Beeinträchtigung unter Umständen zu kämpfen hat. Und insofern ist es ein wichtiges Thema und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Thema hier und in unserem Podcast näher zu bringen. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke auch.
Danke. Ein herzlicher Dank gilt unserem Redaktionsteam mit Anna, Max und Marina, dem PR-Team mit Aileen und Celine sowie Lara für die Foto- und Videoaufnahmen. Mit ihrem Einsatz, ihrer Kreativität und ihrer Unterstützung haben sie maßgeblich zum Gelingen des Projektes beigetragen. Ebenso danken wir dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt für die Förderung dieses Projektes.